Deutschlandfunk Kultur. Weltzeit.
Mit André Zanto, schönen guten Tag. Der Wahlkampf von Donald Trump, der hörte sich 2015 so an, als er Einwanderer aus dem Süden mit diesen Worten beschimpft hat.
They're bringing drugs, they're bringing crime, they're rapists and some... I assume are good people.
Einige sind also keine Drogendealer oder Vergewaltiger, sondern auch gute Leute. So Trump und ähnliche Töne werden wir dann sicherlich auch morgen wieder hören, wenn der US-Präsident in Florida die Kampagne startet für seine Wiederwahl im nächsten Jahr. Auch die US-Grenze im Süden zu Mexiko wird dann bestimmt ein Thema sein, denn so viele Menschen kommen über diese Grenze wie noch nie in seiner Amtszeit. Rund 100.000 Menschen waren es im April, im Mai sogar noch etwas mehr, vor allem aus drei Ländern in Mittelamerika: Guatemala, El Salvador und Honduras. Die Menschen dort flüchten wegen der Bandenkriminalität, der Korruption und der Armut. Diese Fluchtursachen hat Donald Trump bisher wenig bekämpft, im Gegenteil, er hat sie sogar noch verstärkt. Warum, das wollen wir jetzt in der Weltzeit hören von unserer Korrespondentin Anne-Kathrin Mellmann, die gerade zurück ist aus Guatemala, wo auch die erste Runde der Präsidentschaftswahlen gerade war. Schönen guten Tag.
Hallo.
Frau Mellmann, Donald Trump hat kürzlich nochmal auf die Geldsummen hingewiesen, die die USA in diese drei Länder schicken.
We give a lot of money to these countries, to El Salvador. If you look at what we give to Honduras and Guatemala, tens of millions of dollars. They do nothing for us.
Wie bewerten Sie jetzt diese Aussage zur finanziellen US-Unterstützung ohne Gegenleistung von Donald Trump? Hilft das den Menschen essentiell, zum Beispiel in Guatemala, wo Sie gerade hergekommen sind?
Im Grunde genommen, Trump tut so, als würde er da Unsummen in Richtung Mittelamerika schicken, aber das ist nicht der Fall. Es sind unter 200 Millionen US-Dollar, die diese drei Länder des nördlichen Dreiecks, Guatemala, Honduras und El Salvador, jedes Jahr bekommen. Das geht auch noch zurück auf einen Plan der Regierung Obama, Alianza para la Prosperidad, also eine Allianz für den Wohlstand. Da ging es darum, die Armut zu bekämpfen, Arbeitsplätze zu schaffen, aber all das wurde bislang nicht erreicht. Das zeigt das Beispiel Guatemala, dass die Armut in den letzten Jahren eher noch gestiegen, von 51 auf 59%, und das bei einem relativ durchschnittlichen Wirtschaftswachstum von stabilen 3,5% im Jahr. Das heißt, da gibt es eine ganz klare Schieflage, da gibt es eine Elite, die nach wie vor gut verdient, gute Geschäfte macht und eine große Masse der Bevölkerung, die daran keinen Anteil hat. Und diese Strukturen zu verändern, darum hat sich die US-Regierung nicht gekümmert, weil sie tatsächlich in den vergangenen Jahrzehnten diese alten Eliten eher unterstützt hat, anstatt sie zu kritisieren und unter Druck zu setzen, Strukturen zu verändern und etwas gegen Armut und Ungleichheit und die großen daraus resultierenden sozialen Probleme zu tun.
Auch nichts an den Fluchtursachen in Guatemala verändern konnte in den vergangenen 4 Jahren der Präsident Jimmy Morales, ein autoritärer Politiker vom rechten Rand, gegen den derzeit auch Korruptionsermittlungen laufen, der allerdings auch von der US-Regierung unterstützt wurde. Wie passt das denn zusammen?
Im Grunde genommen kann man auch sagen, dass die USA grundsätzlich diese alten Eliten in Mittelamerika unterstützen, die allesamt korrupte Regimes sind. Und in diesem konkreten Fall Guatemalas sah das so aus, dass es in Guatemala tatsächlich mal so einen Hoffnungsschimmer gab. Das war 2015, als protestierende Massen der Bevölkerung den Präsidenten damals, Otto Pérez Molina, zu Fall gebracht haben wegen extremer Korruption. Es gab da Vorwürfe, es wurde gegen ihn ermittelt durch die internationale UN-Kommission gegen Straflosigkeit und Korruption, die sich in Guatemala niedergelassen hat, auf Betreiben, auf den Wunsch Guatemalas. Die CICIG, also eine UN-Kommission, die dort 12 Jahre lang gearbeitet hat, insgesamt 110 Fälle auf den Weg gebracht hat in Zusammenarbeit mit einer sehr mutigen Generalstaatsanwältin. Sie haben auch herausgefunden, dass in 60 dieser 110 Fällen mafiöse Netzwerkstrukturen das Grundübel waren. Es ging immer wieder gegen Politiker und zum Schluss auch gegen den Präsidenten Jimmy Morales, der sich nun verabschiedet, gegen seinen Sohn und gegen seinen Bruder. Und in dem Moment hat Jimmy Morales dieser Kommission, die einen sehr großen Rückhalt in der Bevölkerung hatte, die Unterstützung aufgekündigt, hat die Armee sogar zu ihren Büros geschickt, hat den Leiter zur Persona non grata erklärt und nicht mehr ins Land gelassen. Und eben auch damit gedroht, das Mandat nicht zu verlängern. Und das war, glaube ich, etwas, was für viele Menschen in Guatemala so das Ende der Hoffnung auf Veränderungen bedeutete, weil diese CICIG tatsächlich sehr, sehr viel angestoßen hat, sehr viel Positives, auch eine Beispielwirkung innerhalb Mittelamerikas hatte. Also andere Länder wie El Salvador und Honduras haben auch darüber nachgedacht, so eine Kommission einzurichten. Also konkret die Bevölkerung hat danach gerufen.
Aber das heißt, dass eine Unterstützung der USA dann von dieser Kommission, dieser Antikorruptionskommission, dann das wünschenswerte Mittel gewesen wäre, um eben die Lebensverhältnisse dort zu verbessern?
Genau, die CCIC hat ganz klar auch Budgethilfe, Budgetunterstützung von den USA bekommen als UN-Organisation. Das wurde auch immer gut geheißen von der US-amerikanischen Regierung, dass es diese Kommission dort gibt, eben weil sie so positive Resultate zutage förderte. Aber in diesen letzten Monaten oder Jahren, muss man sagen, der Regierung von Jimmy Morales bröckelte die Unterstützung. Die Regierung von Jimmy Morales hat ganz konkret in Washington Lobbyarbeit gemacht gegen die CCIC, hat sehr viel Geld da reingesteckt, zusammen mit dem Unternehmerverband von Guatemala, um die CCIC in Washington zu diskreditieren und die US-Regierung davon zu überzeugen, dass die CCIC im Grunde nur dafür da sei, um den Kommunismus oder vielleicht gar den Sozialismus des 21. Jahrhunderts nach dem venezolanischen Vorbild in Guatemala einzurichten. Auch die Generalstaatsanwältin, die zusammengearbeitet hat mit der CCIC, wurde dort diskreditiert. Thelma Aldana, eine sehr mutige Frau, die zum Schluss auch kandidieren wollte für die Präsidentschaft aufgrund ihrer großen Beliebtheit in der Bevölkerung. Und auch sie wurde in Washington ja diskreditiert und niedergemacht und hat also auch keine Unterstützung mehr erfahren, als dann die Justiz anfing, gegen sie zu ermitteln und ihr die Kandidatur untersagte. Und als die CCIC aus dem Land getrieben wurde, sozusagen, gab es auch keinerlei Rückhalt für diese Kommission von der US-Regierung, was sicherlich mit der starken Lobbyarbeit der Regierung Morales zu tun hat.
Das müssen Sie nochmal deutlicher machen. Das heißt, diese Antikorruptionskämpferin, die wurde dann von verschiedenen Lobbyorganisationen schlecht gemacht, hat den Rückhalt verloren, eben von den Eliten in Guatemala, aber auch in Washington, und durfte deshalb nicht antreten bei der Präsidentschaftswahl, obwohl sie dann vielleicht eine Kandidatin gewesen wäre für einen Wandel?
Thelma Aldana wäre auf jeden Fall eine aussichtsreiche Kandidatin gewesen, weil sie sehr beliebt war, als sehr integer gegolten hat innerhalb Guatemalas. Und diese Kampagne, die gegen sie lief, sowohl auf dieser politischen Ebene, die jetzt so ein bisschen undurchsichtig war in Washington, wer da eigentlich genau was gemacht hat. Aber es gibt eben investigativ arbeitende guatemaltekische Journalisten, die zutage gefördert haben, dass da sehr, sehr viel Geld geflossen ist in diese Arbeit gegen diese Frau und gegen diese Kommission. Und all das hat eben dazu geführt, dass dann die Justiz am Ende anfing, gegen sie zu ermitteln, ihr die Kandidatur untersagt wurde und es wurde sogar ein Haftbefehl gegen sie ausgestellt. Also sie muss inzwischen im Exil leben in El Salvador und kann nicht nach Guatemala zurückkehren. Also möglicherweise hätte sie tatsächlich gute Chancen gehabt, diese Präsidentschaftswahl zu gewinnen, zumindest in einer Stichwahl. Das werden wir jetzt nicht mehr herausfinden, ob das so ist oder nicht. Aber sie war, das ist ein Fakt, eine sehr, sehr beliebte Person, die eben als nicht korrupt gegolten hat, im Gegensatz zu allen anderen Politikern, die jetzt angetreten sind zu dieser Präsidentenwahl in Guatemala.
Das heißt, alle anderen Kandidaten gestern bei der Präsidentschaftswahl, bei der ersten Runde, die sind als korrupt einzustufen. Wer von diesen Kandidaten hat es denn geschafft jetzt in die Stichwahl am 11. August in Guatemala?
Die aussichtsreichen Kandidaten in dieser Präsidentschaftswahl standen schon mal nicht für das Aufräumen mit der Korruption, was sich so viele Guatemalteken wünschen. Auch wenn das immer wieder gesagt wird im Wahlkampf, dass man gegen die Korruption angehen will, sind es doch auch immer wieder schon vorbelastete Kandidaten. Vor allen Dingen die aussichtsreichen haben selbst Probleme mit der Justiz bekommen, wie zum Beispiel Alejandro Giammattei und Sandra Torres, die nun beide wahrscheinlich in die Stichwahl im August einziehen werden. Sandra Torres gehört zur Sozialdemokratischen Partei UNE und Giammattei zur rechten Partei Vamos. Er hat ungefähr 15% bekommen, sie 25. Er war früher mal Direktor des guatemaltekischen Strafvollzugs und musste mehr als 10 Monate selbst im Gefängnis sitzen, weil er einen sehr brutalen Polizeieinsatz in einer Haftanstalt mit mehreren Toten befehligt hatte. Und Sandra Torres hat auch schon Bekanntschaft gemacht mit der CCIC, mit der Kommission gegen die Straflosigkeit und Korruption. Es wird gegen sie ermittelt wegen illegaler Wahlkampffinanzierung. Allerdings genießt sie jetzt im Moment noch Immunität als Präsidentschaftskandidatin. Da wird dann spannend werden, was passiert, wenn sie diese Immunität verliert, ob dann tatsächlich die guatemaltekische Justiz gegen sie vorgehen wird. Also keiner dieser Kandidaten steht da für wirkliche Veränderungen, für einen wirklichen Wandel und ist ein wirklicher Hoffnungsträger.
Unsere Mittelamerika-Korrespondentin Anne-Kathrin Mellmann, vielen Dank.
Gerne.
Ja, und wem ist es, wenn man das hört, jetzt zu verdenken, wenn er weg will aus dieser Korruption und aus dieser Gewalt? Ab ins gelobte Land der Einwanderer nach Norden Richtung USA. Aber dort versucht die Trump-Regierung mit vielen Maßnahmen erfolglos, muss man sagen, zu verhindern, dass die Zahlen der Menschen, die ankommen, sinken. Wir erinnern uns, es gab sogar den Versuch der Behörden, Kleinkinder von ihren Eltern zu trennen, für immer, als Abschreckung.
This is not the America that I know.
Das ist nicht das Amerika, das ich kenne, sagen Martha und sagen viele andere, die ein anderes Bild vom Einwanderungsland USA haben und deshalb an die Grenze nach Texas gekommen sind, um den Menschen zu helfen, die hier ankommen. Thilo Kössler hat sie getroffen, die Engel von El Paso.
Ja, pagaste los tickets? Sí, okay, in bus o avión.
Das kleine Doppelzimmer eines Motels in einem Vorort von El Paso in Texas sieht aus wie eine Mischung aus Warenlager und Reisebüro. Dutzende von Plastiktüten mit Lebensmitteln, mit Sandwiches, Wasserflaschen, Schokoriegeln stehen nebeneinander auf den Betten. Eine ältere Dame, grauhaarig und gärtenschlank, telefoniert auf Spanisch mit einem Gesprächspartner irgendwo in den USA.
Letra por letra. ¿Puedes? Okay, ja. Yep.
Martha D'Ambrosio heißt sie, ist 64 Jahre alt und eigentlich Ärztin aus Colorado Springs.
We live to serve. So we've, I mean, what I do, I'm a doctor actually in Colorado Springs.
Sie sei spontan mit ihrem Mann nach El Paso an die Grenze zu Mexiko gefahren, nachdem sie von der immer größeren Zahl von Flüchtlingen gehört hatten, die aus Mittelamerika über die Grenze in die USA drängen und dort Asyl beantragen. Sie seien gekommen, um dem Annunciation House ihre Hilfe anzubieten. Diese katholische Organisation von Freiwilligen sorgt dafür, dass die Flüchtlinge, die von den US-Grenzern einfach irgendwo ausgesetzt werden, für ein, zwei Nächte eine Bleibe finden, um dann zu Verwandten, Freunden oder sogenannten Sponsoren irgendwo in den USA weiterzureisen. Martha hat gerade mit einem Mann telefoniert, der bereit ist, eine Flüchtlingsfamilie aufzunehmen und deren Flugkosten zu übernehmen.
Sponsor here in the United States.
Mich hat gerade der Sponsor angerufen und mir die Flugbestätigung mitgeteilt. Ich kenne jetzt die Daten und mein Mann und ich können die Familie heute Nacht zum Flughafen bringen und ihnen zeigen, wo sie dort auf ihren Abflug warten können.
Der amerikanische Präsident spricht von einer Invasion, die es abzuwehren gelte. Deshalb die Ausrufung des nationalen Notstands. Deshalb der Plan, eine lückenlose Mauer an der Grenze zu Mexiko zu errichten. Die Zahl der mittellosen Migranten aus Guatemala, Honduras und El Salvador ist auf monatlich 100.000 angewachsen. Doch während Donald Trump eine Politik der Härte und Nulltoleranz propagiert, zeigen sich die staatlichen Behörden überfordert. Es sind die Freiwilligen vom Annunciation House, die versuchen, buchstäblich erste Hilfe zu leisten. Deshalb werden sie auch die Engel von El Paso genannt.
This is the most amazing organized chaos. And everybody who comes here knows that whatever things look like in the morning, they could change immediately.
Martha nennt die Versuche der Hilfsorganisation, die Flüchtlinge zu versorgen und so schnell wie möglich zu Angehörigen oder Sponsoren irgendwo in den USA zu bringen, das erstaunlichste organisierte Chaos, das sie jemals gesehen habe. Gäbe es die Helfer nicht, die der Gründer der Organisation, Ruben Garcia, angeheuert hat, die Grenzstadt El Paso in Texas wäre dieser humanitären Katastrophe wohl längst erlegen. Während Ruben Garcia die Arbeit des Annunciation House koordiniert und Kontakt zu den Grenzschutzbehörden hält, um zu erfahren, mit wie vielen Neuankömmlingen zu rechnen ist, leitet Alyssa Gillis das Team in dieser improvisierten Flüchtlingsunterkunft. Allein an diesem Apriltag erwartet die 27-Jährige 715 Neuankömmlinge in dem Hotel, das Ruben Garcia angemietet hat.
Today we're receiving 715 people as an organization. Yes, and so it's really challenging to find enough space for all of them.
Alyssa sagt, die, die es bis hierher schafften, seien die glücklicheren Flüchtlinge.
These are the lucky ones who weren't.
Denn sie hätten nachweisen können, dass es in den USA jemanden gibt, der bereit ist, sie aufzunehmen.
Wenn sie gefangen genommen wurden oder sich selbst den Grenzschutzbehörden gestellt haben, um Asyl zu beantragen, werden sie für einige Tage inhaftiert. Man nimmt ihnen die Fingerabdrücke ab, macht einen Background-Check, legt ihnen eine elektronische Fußfessel an und prüft, ob es tatsächlich einen Sponsor gibt. Dann werden sie entlassen, weil es nicht genug Platz in den Internierungslagern gibt und Kinder ohnehin nicht mehr so lange festgehalten werden dürfen. Und dann bringt man sie zu uns.
Sie fände es immer wieder berührend zu beobachten, wie erleichtert die übermüdeten Menschen seien, wenn sie realisieren, dass sie nun nichts mehr zu befürchten haben.
Wir erklären ihnen erst einmal, wo sie jetzt sind. Die Behörden sagen ihnen nicht, dass sie in eine Flüchtlingsunterkunft gebracht werden, wo ihnen geholfen wird. Erst hier begreifen sie, dass sie in Freiheit sind, dass wir ihnen ein Bett zum Schlafen anbieten, dass sie etwas zu essen bekommen, dass sie ihre Familien anrufen können und dass wir ihnen Tickets für die Weiterreise besorgen.
Alyssa sagt, es seien immer wieder dieselben Geschichten, die die Helfer zu hören bekommen. Geschichten von nackter Gewalt in den Ländern Mittelamerikas, deren staatliche Strukturen zerfallen sind. Geschichten von Drogenbanden, von Erpressung, von Einschüchterung und Entführungen und von auswegloser Armut. Deshalb sieht Donald Trump in der Invasion aus dem Süden, wie er immer wieder sagt, ausnahmslos und pauschal eine Karawane der Drogenhändler, Erpresser und Vergewaltiger. Deshalb die Null-Toleranz-Strategie der Trump-Administration, die maßgeblich von Stephen Miller im Weißen Haus geprägt wird, dem Architekten der neuen Einwanderungspolitik, die laut Donald Trump vor allem abschrecken soll. Sie besteht aus einer politischen Programmatik, die auf den Bau einer Mauer setzt, auf Einreisesperren für Muslime und Hetze gegen Migranten. Und auf eine Strategie der Härte und Grausamkeit, die sich etwa darin äußert, Kinder von ihren Eltern zu trennen, Jugendliche in Gefangenenlagern aus Zelten in der texanischen Wüste zu internieren oder Migranten bei Wind und Wetter Tage und Wochen lang unter der Grenzbrücke von El Paso einzusperren. Allesamt Maßnahmen, die entweder von Gerichten gestoppt wurden oder unter wachsendem öffentlichen Druck aufgegeben werden mussten. Doch Trump bleibt bei seiner Linie. Das Boot ist voll, erklärte er unlängst erneut.
Our country is full. Can't take you anymore, I'm sorry.
Gegenüber dem Nachrichtensender Fox News erklärte der US-Präsident, jetzt kämen 10-mal mehr Familien ins Disneyland Amerika, nachdem man die Politik aufgegeben habe, Kinder von ihren Eltern zu trennen.
We go out and we stop the separation. The problem is you have 10 times more people coming up with their families. It's like Disneyland.
Das Asylrecht nennt Donald Trump überholt und würde es am liebsten abschaffen. Denn illegale Einwanderung könne nicht mehr toleriert werden.
Whether it's asylum, whether it's anything you want, it's illegal immigration, can't take you anymore.
Dabei hat Trump die Grenzstadt El Paso als symbolischen Ort der illegalen Einwanderung ausgemacht. Eine Stadt, die er als Hort des Verbrechens und als geografisches Zentrum der Gesetzlosigkeit stigmatisiert.
Hey Margo, nice to meet you both.
Nice to meet you.
Is that okay over there at the table?
That's absolutely perfect.
Als der US-Präsident unlängst damit drohte, den Grenzübergang von El Paso zu schließen, platzte dem Bürgermeister der Stadt der Kragen. Ausgerechnet im liberalen Leitmedium CNN gab der Republikaner seinem Präsidenten Kontra. Und auch gegenüber dem Deutschlandfunk hält DiMargo nicht hinter dem Berg. In seinem Amtszimmer erklärt der Bürgermeister, 67 Jahre alt und Texaner vom Scheitel bis zur Sohle, dass die Statistik unzweifelhaft belege, dass El Paso die sicherste Stadt in den Vereinigten Staaten sei, in der Kategorie 500.000 Einwohner und mehr.
El Paso, according to the Uniform Crime Statistics as reported to our FBI, is the safest city in America, in the United States, with a population greater than 500.000.
Die Charakterisierung als Stadt der Gesetzlosigkeit und des Verbrechens sei völlig fehl am Platze und schlichtweg falsch.
Those characterizations related to lawlessness and crime are misplaced and not correct.
Der republikanische Bürgermeister von El Paso spricht aus, was er von der Einwanderungspolitik seines Präsidenten hält, ohne den Namen Donald Trumps auch nur ein einziges Mal zu erwähnen.
Immigration and immigration reform, for whatever reason, has become a political football.
Einwanderung und die Reform des Einwanderungsrechts sind zu einem politischen Spielball geworden, der von beiden Seiten mit Blick auf die eigene Wählerklientel instrumentalisiert wird. Die äußerste Rechte ist fremdenfeindlich.
Is xenophobic, and the far left wants totally open borders.
Und die äußerste Linke würde die Grenzen am liebsten völlig öffnen. Wir müssen wieder zu einer Position der Mitte finden.
There's got to be some rational ground in the middle.
Wenn Bürgermeister DiMargo von einer Reform des Einwanderungsrechts spricht, dann meint er damit, grob gesagt, neue Möglichkeiten für legale Einwanderung zu schaffen. Wenn Politiker in Washington Einwanderung weiter erschweren wollten, sei das so wörtlich idiotisch und entbehre jeder rationalen Grundlage.
We need more legal migration. There's been talk in Washington and among the politicos and the elected officials to limit that. That's idiotic. Makes no sense rationally.
Als Beispiel für fehlenden politischen Weitblick und Verlust an politischer Vernunft nennt DiMargo die Personalpolitik an der Grenze zu Mexiko. Auf der einen Seite schickt der Präsident symbolträchtig Truppen in den Süden, die dort aber gar nicht tätig werden können, weil sie die Arbeit der Grenzschutzbehörden nicht unterstützen dürfen. Auf der anderen Seite beklagt der Bürgermeister den Abzug ganzer Hundertschaften von Grenzschützern auf Geheiß Washingtons.
They've taken 750 of the Customs and Border Protection.
Sie haben 750 Beamte der Grenzschutzbehörden von den Kontrollstellen abgezogen. Leute, die die Einwanderung überwachen und bearbeiten sollen. Das schadet uns.
So that's where it's hurting us.
Es schadet El Paso, weil der Grenzverkehr nicht mehr so läuft, wie er laufen sollte. Weil es zu langen LKW-Staus an den Kontrollstellen kommt. Weil die Leute aus Mexiko nicht mehr rechtzeitig zur Arbeit in El Paso kommen. Weil der Warenaustausch plötzlich nicht mehr richtig funktioniert. Der grenzüberschreitende Handel, gewissermaßen das pulsierende Herz der Wirtschaft von El Paso, stockt wegen des Personalmangels. In dem Hotel am Stadtrand von El Paso, das von der Hilfsorganisation Annunciation House in eine Flüchtlingsunterkunft verwandelt wurde, versuchen die Helfer, das Chaos zu organisieren und den Überblick zu behalten. Elissa hat die Tüten mit den Lebensmitteln gepackt, die sie einer Familie aus Honduras mit auf den Weg nach Tennessee geben will. Eine 2,5-tägige Busfahrt.
As you can see, they have a lot of sandwiches. Let's count. 1, 2, 3.
It's a long trip,
five.
Huh?
Yeah, it's probably gonna be 2.5 days. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17.
Eine junge Frau hat sich in die Ecke des Zimmers gesetzt, wo eine Kiste mit gebrauchten Büchern steht. Interessiert blättert sie in einem Bildband über die USA. Sie wolle die Bücher mitnehmen, um sie ein paar Mädchen zu zeigen, sagt sie. Sie heißt Maria, ist 16 Jahre alt und war mit ihrem Vater 26 Tage unterwegs, bis sie es endlich hierher geschafft hatten. Dazwischen lagen 12 Tage eines Martyriums unter der Brücke von El Paso, wo die Grenzbehörden 1200 Menschen wie in einem Hundezwinger zusammengepfercht hatten.
Sandwich? Todos los días lo mismo.
Sie habe in dem Lager kein Auge zugemacht und sei so schwach gewesen, weil es nicht genug zu essen gab und fast nichts zu trinken. Sie habe Angst gehabt, aber ihr Vater habe sie beschützt, obwohl er selbst so gelitten habe. Dann bricht es aus Maria heraus. Die Tage unter der Brücke seien das schlimmste Erlebnis auf dem gesamten Weg gewesen. Eigentlich sei sie so glücklich gewesen, endlich in den USA zu sein, die ihr wie das gelobte Land erschien. Und dann das, die schreienden Kinder, der Hunger, der Durst, die Angst vor den Ratten, der schneidende Wind, der Wüstensand und der viele Staub, der harte Boden, keine Decken, nur diese Aluminiumfolien. Sie hätte sich nicht vorstellen können, dass so etwas in den USA wirklich möglich sei. Irgendwie alles außer Kontrolle. Dabei hätten sie gar keine andere Wahl gehabt, als ihr Dorf zu verlassen, sagt Maria. Wie alle jungen Frauen habe sie nicht auf die Straße gehen können, viel zu gefährlich. Sie hätte sich zu Hause verstecken müssen.
Pero la necesidad lo hace salir de su país. Mucha delincuencia, al menos en las mujeres, no pueden estar en la calle.
Jetzt wartet Maria auf das Ticket für den Flug nach Tampa in Florida. Sie will Englisch lernen und studieren. Maria will Ingenieurin werden. Ein Traum. Ihr amerikanischer Traum. Dieses Bild vom freundlichen Amerika, das Einwanderer und Fremde mit offenen Armen empfängt und ihnen ermöglicht, ihren Traum zu leben, Robert Moore und Josiah Heyman würden dieses Bild gerne bewahren. Der eine, Bob Moore, ist ehemaliger Chefredakteur der El Paso Times. Der andere, Josiah Heyman, Anthropologe und Direktor des Zentrums für Interamerikanische und Grenzstudien an der Universität von Texas. An keinem anderen Beispiel lasse sich besser festmachen, in welchem Maße Donald Trump sein Land bereits verändert hat, als am Beispiel des Umgangs mit dem Thema Immigration, sagt Heyman.
It is intentional, yes.
Es sei Absicht, Kinder von ihren Eltern zu trennen, Jugendliche in unmenschlicher Lagerhaft zu halten und Migrantenfamilien in unterkühlten Räumen warten zu lassen, die im Volksmund Icebox genannt werden. Das alles sei Teil der offiziellen Abschreckungsstrategie.
Menschen de facto Folter zu unterziehen, zielt darauf ab, Leute davon abzuhalten, in die USA zu kommen.
Heyman sieht diese Strategie als ein langfristiges Konzept. Es gehe darum, die ethischen Werte und das moralische Empfinden der amerikanischen Gesellschaft zu verändern.
Wie gehen wir mit Menschen um, die in einem rechtlich einwandfreien Prozess Asyl beantragen? Wie begegnen wir ihnen im ethischen Sinne? Es ist gar keine Frage, dass hier eine Entwertung der Werte stattfindet.
Auch der Journalist Bob Moore sieht in dem Verhalten der Trump-Administration einen bewussten Versuch, Grausamkeit als politisches Instrument einzusetzen.
Because of that, these cruel policies aren't going to stop people.
Weil diese Politik der Grausamkeit Menschen nicht davon abhält, zu uns zu kommen und weil die Akzeptanz von Grausamkeit als Mittel staatlicher Politik zunimmt, wird sie mehr und mehr Teil unserer politischen Kultur. Und zwar nicht nur von Seiten der Regierung. 40% der Amerikaner glauben, dass diese Politik richtig ist.
Maybe 40% or more of people who view those actions as correct.
Vor diesem Hintergrund hält Bob Moore die nächsten Präsidentschaftswahlen im November 2020 für eine entscheidende politische Zäsur.
The thing that authoritarian regimes always rely upon is fear.
Das, worauf sich autoritäre Regime immer verlassen konnten, ist das Prinzip Angst. Es geht darum, das Gefühl zu vermitteln, dass nur diese eine starke Person Schutz bieten kann. Das war die Botschaft Donald Trumps von Anfang an.
That's Trump's message to America and has been right from the very beginning.
Und diese Botschaft wird auch morgen wieder eine Rolle spielen, wenn Donald Trump in Florida die Kampagne startet für seine Wiederwahl im nächsten Jahr. Thilo Kößler mit diesen Stimmen aus Texas. Ich bin André Zante und wie es weitergeht mit dem Präsidentschaftswahlkampf in den USA, vor allem auch mit den rund 20 Kandidaten der Demokraten, das hören Sie hier im Weltzeit-Podcast.